geborgte Zukunft.
Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
Am Telefon ist jetzt Dorothee Häusermann von ATTAC. Sie ist aktiv im Trägerkreis des People's Climate Summit 2017 gewesen. Dieser hat zeitgleich oder kurz vor der Klimakonferenz in Bonn, nämlich vom 3. bis zum 7. November, stattgefunden. Herzlich willkommen, Frau Häusermann.
Ja, hallo.
Was mich und sicherlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer als erstes interessiert, was ist denn ein People's Climate Summit?
Ja, das ist ein Ort, wo alle Menschen hinkommen können, die für die Klimagerechtigkeit ein Thema ist. Also im Gegensatz zu dem offiziellen Klimagipfel, UN-Klimagipfel, da können ja nur Leute rein, die akkreditiert sind, die Teil einer offiziellen Delegation sind und dann einfach so ein Plastikschild haben und das vorweisen müssen. Und der People's Climate Summit ist offen für alle, und also ohne Eintritt, ohne Anmeldung, weil wir eben denken, dass Klimaschutz und Klimagerechtigkeit ein Thema ist, das alle angeht, wo wir alle aktiv werden müssen und dass und da auch ganz viele Stimmen gehört werden müssen von Menschen, die betroffen sind und die bei den offiziellen Verhandlungen nicht genug zu Wort kommen. Ja, und das gibt einfach bei fast allen Klimagipfeln, dass dann jeweils die Gruppen vor Ort nochmal so einen alternativen Raum auch öffnen, wo dann andere Diskussionen geführt werden.
Ja, wer war denn dann am Ende alles dort in Bonn? Das hat auch in Bonn stattgefunden, richtig?
Ja, das hat in Bonn stattgefunden und es waren rund 2000 Menschen da, wirklich aus der ganzen Welt. Also wir hatten ein ganz tolles internationales Programm und da waren Frauenorganisationen aus afrikanischen Ländern waren da, Menschen aus Nepal, die davon berichtet haben, wie Klimawandel ihre Wasserversorgung gefährdet. Da waren Gruppen von La Via Campesina, also kleinbäuerliche Organisation, die global auch aktiv ist für eine andere Landwirtschaft. Da waren indigene Gruppen aus Nordamerika, die gegen die Tar Sands oder die Dakota Access Pipeline kämpfen. Also auch fossile Infrastruktur in Nordamerika. Da waren aber auch Gruppen hier aus Europa, die sich gegen den Ausbau von Flughäfen zum Beispiel organisieren wollen und da was gegen tun wollen. Da war ein Maurermeister, der seit Jahrzehnten dafür kämpft, für nachhaltige Formen des Bauens und da immer sehr viel Gegenwind bekommt. Also so ein ganz buntes Programm.
Bevor wir zu den Inhalten kommen, hatte ich noch mal eine Frage. Wenn das Thema Klimagerechtigkeit ist und quasi das Stoppen der Erderwärmung, ist es dann wirklich sinnvoll, wenn auch zu einem People's Climate Summit dann 2000 Menschen aus der ganzen Welt zusammenkommen? Wird da nicht auch eine Menge CO2 ausgestoßen, was nicht lieber eingespart werden sollte?
Ja, das ist natürlich wahr, dass da Menschen mit dem Flugzeug angereist sind, was nicht so gut ist. Allerdings waren einfach die allermeisten Menschen sowieso in Bonn zu den UN-Klimaverhandlungen. Und ich würde jetzt tatsächlich, wir im Norden müssen aufhören, auf unsere Urlaubsflüge zu verzichten, da sehr viel weniger zu fliegen. Und ist nicht so selbstverständlich in Anspruch zu nehmen, aber ich möchte jetzt tatsächlich nicht einer Kleinbäuerin aus Simbabwe sagen, sie soll nicht ins Flugzeug steigen, um ihre Interessen hier in Bonn zu vertreten. So. Und da denke ich, sind wir sicherlich die Ersten, die aufhören müssen zu fliegen oder das reduzieren müssen. Ich finde, es ist einfach ein wichtiges Forum für Menschen, die vom Klimawandel betroffen sind, ihre Interessen stark zu machen. Und dann würde ich sagen, das ist nicht der Punkt, wo sie aufhören müssen zu fliegen.
Okay, das ist doch, denke ich, ein wichtiges Statement, um das mal klar zu machen. Was wurde denn konkret besprochen von den Kleinbäuerinnen oder überhaupt von den internationalen Gästen, aber auch von den Leuten aus Europa? Können Sie da vielleicht mal kurz einen Einblick geben?
Also wir haben jetzt nicht so ein konkretes Ergebnis, weil das schwierig ist, in 5 Tagen mit 2000 Menschen mit ganz unterschiedlichen Themen zu einem konkreten Ergebnis zu kommen. Aber wir haben also ganz viele Perspektiven eingefangen. Und ich denke, es war einfach ganz wichtig für Menschen auch hier aus Europa, zum Beispiel den Pacific Climate Warriors, die am Freitagabend sich vorgestellt haben, die so zu erleben und die auch persönlich kennenzulernen und von denen zu hören, so, meine Insel verschwindet gerade, meine ganze Kultur wird verschwinden, weil die Meeresspiegel steigen und meine Familie musste das Haus schon zum dritten Mal wieder aufbauen, weil die Insel immer kleiner wird und sagen, dass der Raum, wo vorher das Haus stand, nicht mehr da ist. So. Und das ist was ganz anderes, als wenn wir im Buch lesen oder in den Zeitungen lesen, dass Klimawandel drastische Auswirkungen haben wird, aber eben genau diesen Menschen aus afrikanischen Ländern, die zu begegnen und die zu sagen, ja, wir können keine Nahrungsmittel mehr anbauen, weil es nicht mehr regnet, oder den Menschen aus den pazifischen Inseln ins Gesicht zu schauen und zu sagen, ja, unser Boden ist wegen des Anstiegs des Meeresspiegels schon versalzen, wir können da nicht mehr unsere Nahrung anbauen, das ist, ich glaube, das ist unglaublich wichtig für eine Klimabewegung, die irgendwie aktiv werden will gegen Klimawandel. Und wir können dann einfach auch, also ich glaube, dann begreifen wir alle, dass wir nicht mehr weitermachen können wie bisher mit unserem Ausstoß von Treibhausgasen, mit dem Abbau von Kohle, unserem verrückten Verkehr. Und ich glaube, was auch immer wieder kam, also es gab einfach so Themen, die immer wieder aufkamen, und das war so, dass das einfach einen grundlegenden gesellschaftlichen Wandel braucht, dass diese Engführung des ganzen Klimaproblems auf CO2, auf eine rein technologische Reduzierung von CO2-Emissionen, dass das irgendwie wichtig ist, so, aber dass es nicht reicht. Also ja, wir brauchen Verringerung der CO2-Emissionen, wir brauchen neue Technologien, erneuerbare Energien, aber das ist nur ein Teil der Lösung. Wir brauchen eine Umstrukturierung, also wir brauchen einfach ein Wirtschaftssystem, was nach einer anderen Logik funktioniert und nicht nach der Logik davon, dass das immer mehr produziert und konsumiert und Ressourcen verbraucht werden müssen. Da müssen wir irgendwie von wegkommen. Wir müssen eine Gesellschaft aufbauen, für die Priorität halt nicht Wirtschaftsstandort oder Wettbewerb, sondern wo die Priorität drauf liegt, auf einer Sorge für den Planeten und für den Mitmenschen, auf einem solidarischen Gang. Und das kam einfach, egal aus welcher Ecke der Welt, das kam immer wieder, dass wir einfach so einen gerechten Übergang zu einer neuen Gesellschaft brauchen.
Da stellen sich mir zwei Fragen. Zum einen, wie soll die gerechte Gesellschaft aussehen? Gab es da Ideen? Und die zweite Frage wäre, wie soll denn der Übergang stattfinden?
Also die Lösungen müssen von unten kommen. Also ich denke, da gibt es schon ganz viele Lösungen mit konkreten Ideen. Also zum Beispiel gerade im Bereich Landwirtschaft gibt es immer wieder, gibt es zum Beispiel die Agrarökologie, die einerseits mit traditionellen Methoden der Landwirtschaft arbeitet, die aber gleichzeitig wissenschaftlich und mit modernen Methoden optimiert werden. So, die halt ganz viel arbeiten mit Humusaufbau und eine Fruchtbarmachung vom Boden und nicht so sehr auf Monokulturen setzt und einen schweren Einsatz von Pestiziden. Es wird an einer Regionalisierung von Wirtschaft, da wurde darüber diskutiert, über eine Arbeitszeitverkürzung, also dass wir Arbeit gerecht umverteilen, wenn es dazu kommt, dass wir manche Industrien runterfahren müssen. Das war auch ein großes Thema. Also es gab mehrere Workshops, die sich mit dem Thema Just Transition, gerechte Übergänge eben beschäftigt hat. Also was machen wir mit Menschen, deren Arbeitsplätzen an Industrien hängen, die eigentlich klimaschädlich sind. So. Fazit war eben, dass wir da gerechte Lösungen finden wollen und dass wir eben nicht sagen können, diese Arbeitsplätze sind mehr wert als die Lebensgrundlagen von kommenden Generationen oder Lebensgrundlagen von Menschen im globalen Süden.
Das klingt aber so ein bisschen für mich danach, als wären da noch weitere Diskussionen notwendig. So. Gibt es jetzt irgendeine Idee, die fortzusetzen, oder sind jetzt die Leute alle wieder in die ganze weite Welt zurückgeflogen und machen dann wieder ihren Alltag, oder gibt es irgendeine Art von weiteren Zusammenkünften in dieser Art?
Ich denke, dass die Menschen einfach motiviert, ich hoffe, sie sind motiviert und inspiriert in ihre Arbeit vor Ort zurückgegangen und in unzählige Initiativen für Klimagerechtigkeit, die es schon gibt. Ich kann das nicht für jedes Land sagen, was die da Menschen da weiter fortführen, aber es wird auf jeden Fall, ist es keine Eintagsfliege gewesen. So. Also hier vor Ort ist es zum Beispiel so, dass es ja Proteste gegen Kohle gibt, die unglaublich gewachsen sind. Es gab eine Aktion zivilen Ungehorsams im Rheinischen Braunkohlerevier zum Beispiel, der Kampagne Ende Gelände. Und da waren auch ganz viele internationale Menschen dabei, die in die Welt hineintragen, wow, wir können, hier gibt es noch so viel Kohle und wir müssen unbedingt aus der Kohle aussteigen und auch dagegen aktiv werden. Es gibt die Transition Towns, die vor Ort also wirklich in ihrer Gemeinde aktiv werden, gucken, wie können wir eine Stätte aufbauen, die nicht so sehr auf fossile Energien beruhen. Es gibt solidarische Landwirtschaften, die für Mitglieder ihre Lebensmittel anbauen oder ihre Nahrungsmittel anbauen und sich so diesen Wachstumszwängen entziehen wollen. Genau, es gibt da ganz, also unzählige Initiativen und ja, die werden weiter aktiv sein, auf jeden Fall.
Und ob es dann wieder zu einem globalen Klimazusammenkunft in der Art, wie das jetzt der Fall war, in Bonn kommen wird, das muss sich dann einfach ergeben.
Ja, in Bonn ist erstmal nichts geplant, von dem ich jetzt weiß. So, ich weiß, dass zum Beispiel im Januar wieder ein europäisches Netzwerktreffen ist von der europäischen Klimabewegung und da wollen wir stärker zusammenarbeiten. Ja, es gibt ganz viele Gruppen in europäischen Ländern, die mit dem Bild der roten Linie arbeiten, das auch in Paris zum ersten Mal aufgegriffen wurde. Die rote Linie, wir ziehen die rote Linie gegen ökologische Zerstörung und Ungerechtigkeit und weiter dürfen wir nicht gehen. Auch das 1,5-Grad-Ziel ist so eine rote Linie, was wir nicht überschreiten dürfen. Und das hat sich auch wirklich in vielen Ländern so durchgesetzt, dass es bei Aktionen dieses Bild wieder aufgegriffen wird. Und da bleiben wir weiter dran. Genau, und haben uns da auch in Bonn auch genutzt, um uns hier zu vernetzen.
Und aus der Vernetzung entstehen ja dann vielleicht gemeinsame Aktionen oder eben wieder mal ein Zusammenkommen, zum Beispiel vielleicht, wenn die nächste Klimakonferenz dann ansteht.
Ja, genau.
Dann bedanke ich mich bei Dorothee Häusermann für die Eindrücke von der PCS, dem People's Climate Summit, der vom 3. bis 7. November in Bonn stattgefunden hat. Und ich denke, mal schauen, was sich daraus noch entwickelt. Vielen Dank, auf Wiederhören.
Ja, danke Ihnen auch. Tschüss.
Geborgte Zukunft. Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
Die Sendereihe zu den globalen Nachhaltigkeitszielen. Jeden dritten Sonntag im Monat ab 15 Uhr auf Radio Frei.
Stark und ich bin frei.